Es ist schön, wenn man so in Gemeinschaft zusammenkommt. Wir haben heute ein Thema, wo uns die Endzeitreden Jesu. Da wollte ich mal ein paar Worte zu sagen. Aber vorher möchte ich noch uns auf ein Wort aufmerksam machen. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Das Wort ist ein griechisches Wort, kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor. Da steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, das Wort heißt Orthotomeo. Wir kennen ähnliche Worte, Orthographie, so die Deutschlehrer wissen, da ist Rechtschreibung, ne? Rechtschreiben, Orthographie. Nicht? Dann gibt es auch die Orthodoxie, das ist Recht lehren. Und dann gibt es eben auch die Orthopädie. Das ist das rechte Einrenken. Einrenken ist nicht ganz richtig übersetzt, also das richtige Ineinanderfügen. Der Orthopäde, der fügt die Knochen so zusammen, dass sie wieder funktionieren, dass das alles wieder läuft. Das ist Orthopädie. Aber dieses Orthotomeo bedeutet recht zuschneiden. Richtig zuschneiden. Die Frauen, die schon mal ein Kleid genäht haben, die wissen das. Bevor man das Kleid nähen kann, muss man aus dem Ballenstoff die einzelnen Teile richtig zuschneiden. Wenn man die zu klein schneidet und dann das zusammennäht, dann wird alles zu eng, dann passt gar nichts. Man muss immer ein bisschen Nahtzugabe dazulegen. Man muss also richtig zuschneiden, damit man das dann auch richtig zusammenfügen kann. Damit es eins wird. Und dieses Wort steht, in den meisten Übersetzungen wird es anders übersetzt. Luther hat es mit Teilen übersetzt. Die Menge-Übersetzung beschreibt das so, du sollst das Wort der Wahrheit richtig zuordnen. Und da kommen wir dem Ganzen schon näher. Die Elberfelder ist die einzige Übersetzung, die tatsächlich schreibt, du sollst das Wort der Wahrheit richtig schneiden. So. Du sollst das Wort der Wahrheit recht teilen. So hat es Luther geschrieben. Leider ist es heute in vielen modernen Übersetzungen, wird es übersetzt mit recht austeilen oder fleißig austeilen. Das ist aber nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass wir jetzt viel verteilen, sondern es geht darum, das Wort der Wahrheit, die Schrift, das damals war es hauptsächlich dem Paulus wichtig, dem Timotheus zu sagen, als sein Nachfolger hat er ihn ja eingesetzt, klarzumachen, du musst die Schrift richtig zuordnen, richtig einordnen. Und dann verstehst du auch, was da geschrieben ist, was besonders bei den Propheten so wichtig ist, dass man die richtig zuordnet, richtig einteilt. Es ist nicht austeilen gemeint, sondern einteilen, zuordnen, zuschneiden. Richtig zuschneiden, damit es gut zusammenpasst. Orthotomeo, so heißt das griechische Wort. Und darum geht es auch ganz besonders, wenn wir jetzt über die Endzeit reden gehen. Ich bin vor ungefähr 2 Monaten mal gebeten worden und da wurde mir gesagt, du kannst doch mal über Matthäus Kapitel 24, Vers 36 reden. Da heißt es, von dem Tage und von der Stunde aber weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, sondern allein mein Vater. Im Matthäus-Evangelium steht das tatsächlich so. Im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 32, da ist der Zusatz noch drin, auch der Sohn nicht. Und dieser Zusatz wurde in den späteren Übersetzungen in der Lutherbibel auch in die Matthäusevangelium eingefügt. Ursprünglich stand dieser Zusatz nicht da. Aber dann habe ich mir den Text angesehen und dann habe ich mir überlegt, ja, was willst du jetzt dazu sagen? Wenn Jesus schon sagt, von dem Tag und von der Stunde weiß niemand und die Engel im Himmel wissen es nicht und Jesus selber weiß es nicht, sondern nur der Vater, ja, was soll ich denn da noch zu sagen? Was will man da? Eigentlich ist die Predigt schon zu Ende, ne? Wir wissen nicht, wann dieser Tag ist. Wir wissen es einfach nicht. Und das müssen wir lernen zu akzeptieren. Gott hat seine Geheimnisse. Und seine Geheimnisse behält er für sich. Und wenn er meint, er muss uns das nicht genau sagen, dann ist das so. Und dann können wir uns darauf verlassen, dass er schon dafür sorgt, dass der Tag auch zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Wir brauchen uns da keine Gedanken über den Termin zu machen. Auf der anderen Seite sagt Jesus mehrfach in mehreren Gleichnissen, wachet, achtet auf die Zeichen der Zeit, guckt euch das doch mal an. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Wie ist denn das? Nicht? Also wir werden schon aufgefordert, aufzupassen und zu achten, in welcher Zeit sind wir denn jetzt gerade und was kommt auf uns zu und wie sieht das aus. Wir sollen uns schon damit beschäftigen. Nur den Tag auszurechnen, das macht keinen Sinn. Das kriegen wir nie raus. Das werden wir erleben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann gucke ich mir doch mal das ganze Kapitel an. Und dann sprechen wir über das ganze Kapitel. Das werden wir heute nicht schaffen, keine Sorge, sind viel zu viele Verse. Aber so ein bisschen können wir schon mal reingucken. Das fängt damit an, Jesus war mit den Jüngern wieder im Tempel und hat in den Tempeln auch gelehrt. Und dann war Feierabend, die gehen raus und dann sagen die Jünger, guck doch mal, dieses tolle Gebäude, dieses Tempel, ist so interessant, so super gebaut, ganz toll, schön. Und Jesus sagt, ja, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles zerstört, alles platt gemacht, das kommt alles weg. Verlasst euch drauf. Kein Stein wird von diesen schönen Steinen hier stehen bleiben. Ja, dann gehen die alle bedröppelt und die übernachteten damals sehr oft am Ölberg. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, Vers 3, als Jesus auf dem Ölberg saß, da traten die Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird das geschehen? Und welches ist das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt? Und Jesus antwortet ihnen und sagt, seht zu, lasst euch nicht verführen. Lassen wir uns nicht verführen. Aber die Frage ist durchaus berechtigt und Jesus beantwortet diese Frage auch. Die Jünger haben vielleicht gedacht, das wäre ein großes Ereignis. Jesus kommt wieder, dann wird der Tempel zerschlagen, alles wird hier zerstört und dann wird das Ende der Welt sein und Jesus wird regieren. So ähnlich hatten sie sich das vorgestellt und jetzt wollten sie wissen, wann ist denn das? Wann passiert das? Woran erkennen wir, dass das passiert? Aber Jesus teilt diese Frage in drei Fragen und eigentlich sind es drei verschiedene Fragen. Ereignisse. Und das müssen wir uns erstmal klar machen. Es geht nicht um ein Ereignis, sondern um drei Ereignisse. Jesus hatte gesagt, da bleibt kein Stein von diesem Tempel stehen. Das wird alles zerstört. Die Jünger fragen ihn, wann wird das geschehen? Erste Frage. Wann wird das geschehen? Und wir wissen heute, das war 70 nach Christus, die Römer haben alles platt gemacht, der Tempel wurde endgültig wirklich platt gemacht, da war kein Stein mehr auf dem anderen, da stand nichts mehr. Jerusalem wurde platt gemacht, die Israeliten mussten Israel verlassen, sie wurden gezwungen durch die Römer in die ganze Welt auszuwandern, egal wohin, Hauptsache nicht mehr in Palästina, Nicht? Weg. Das war 70 nach Christus. Also da ist das schon geschehen. Die zweite Frage war dann, welches ist das Zeichen deines Kommens? Und die dritte Frage ist dann, welches ist das Zeichen des Endes der Welt? Das sind verschiedene Ereignisse. Und Jesus beantwortet ein Ereignis nach dem anderen, eine Frage nach der anderen. Und so müssen wir das Wort auch richtig einteilen. Dann verstehen wir schon mal eine ganze Menge mehr aus diesem Kapitel. Ich lese das mal vor, ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen und unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Das ist die Beantwortung der ersten Frage. Es ist noch nicht das Ende, aber der Tempel ist schon mal zerstört, es ist schon mal Krieg da, es sind Verführer da. Auch Paulus hat in seinen Briefen oft vor Verführungen gewarnt, vor falschen Lehrern gewarnt. Paulus hat 65 nach Christus ungefähr seine Briefe geschrieben, das war 5 Jahre vor 70. Da stand der Tempel noch, nicht? Und Kriege, die da besonders in Israel, in Jerusalem kamen, waren deshalb, weil ständig die Israeliten einen Aufstand gegen die Römer planten. Und immer wieder gab es Aufstände, und irgendwann haben die Römer gesagt, nee, jetzt ist Schicht, haben jahrelang Jerusalem belagert. Das hat wirklich Jahre gedauert. Und dann haben die das Ganze geschleift, die Stadtmauern geschleift, den Tempel geschleift, alles platt gemacht. Das war aber erst 70 nach Christus. Das war die erste Frage. Wir lesen mal die Antwort zu der zweiten Frage. Denn es wird sich erheben ein Volk wieder Volk und Königreich wieder Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Das ist erst der Anfang der Zeichen des Kommens Jesu. Und das war auch schon damals so. Aber hier geht es nicht mehr nur um Krieg gegen ein Volk, sondern ein Volk gegen das andere. Es ging um die ganze Welt, alle möglichen Völker, die plötzlich in Krieg verstrickt waren. Nicht? Und das ging immer weiter. Aber das war erst der Anfang. Das waren so die ersten Zeichen. Das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Von allen Völkern. Die Christenverfolgung war schon lange im Gang, ist auch schon viel passiert. Es sind so viele Christen schon verfolgt worden, schon 200 nach Christus. Und ich weiß nicht, Nero, wann war das denn? Das war noch früher. Christenverfolgung gab es schon immer. Eigentlich seitdem die Christen da sind schon. Aber es wurde immer mehr. Und in allen Völkern, wo die hinkamen, nicht? Und auch heute ist nach wie vor Christenverfolgung da. Auch wenn wir hier in Frieden leben können, aber Christenverfolgung gibt es nach wie vor. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Was sind die Protestanten damals, wie es die Reformation dann gab, von Christen verraten und verkauft worden? Was ist damals alles passiert und wie viel haben als Protestanten die Katholiken dann verraten? Gab's auch. Nicht? Und dieses selbst untereinander, unter den Christen, die Ostkirche, die Orthodoxen, da gab es richtig Kriege drum. Haben wir alles erlebt, ist alles schon da gewesen. Die Zeichen waren schon da. Dann werden sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Ja, was gibt es heute alles an Irrlehren im Namen Christi? Zeugen Jehova, denke ich mal zum Beispiel, nicht? Mormonen oder was gibt es da alles heute schon? Es ist unglaublich, was im Namen Christus alles schon vertreten wird. Und wo man dann sich mal fragen muss, Mensch, das hat doch Christus eigentlich so gar nicht gewollt. Das war doch gar nicht in seinem Namen so. Aber heute ist das alles da. Und weil die Ungerechtigkeit, Vers 12 bis 14, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Der Apostel Paulus beschreibt das im 2. Thessalonicher Brief. Da sagt er, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das schreibt er 65 nach Christus, bevor die erste Frage beantwortet war. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon rege, riecht sich schon. Ist schon da. Aber hier heißt es, und weil die Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, da ist sie schon mehr als da. Da ist sie überhand nehmend. Als die Sünde überhand nahm, schickte Gott die Sintflut. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott wartet, bis die Zeit erfüllt ist, bis es überhand nimmt. Er hat eine Menge Geduld, er hat eine Menge Gnade über für uns. Und er möchte, dass so viele wie möglich gerettet werden. Und deshalb heißt es hier in Vers 14, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Warum zum Zeugnis für alle Völker? Es wird im jüngsten Gericht keiner sagen können, er hätte die Botschaft nicht gehört. Keiner wird das behaupten können. Die Botschaft haben sie gehört und werden sie hören. Alle, ohne Ausnahme. Die Botschaft wird verkündigt werden an alle, ohne Ausnahme, an alle Völker, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann, und jetzt heißt es hier, dann wird das Ende kommen. So, da sind wir jetzt am Ende. Nicht? Das müssen wir erstmal klar machen. Hier ist ein ganz deutlicher Hinweis. Dann wird das Ende kommen. Welches war die Frage? Welches sind die Zeichen deines Kommens? Das alles, was wir gerade gelesen haben, sind Zeichen, dass Jesus kommt. Und dann wird das Ende kommen. Dieses Wort Ende, was hier steht, heißt im Griechischen Telos. Und Telos ist nicht einfach nur irgendein Ende, sondern wenn man es richtig übersetzen will, müsste man einen ganzen Satz gebrauchen. Es heißt eigentlich die Vollendung des von Gott bestimmten Zeitalters. Wenn man das ganz wörtlich nimmt, die Vollendung des von Gott bestimmten Zeitalters. Von welchem Zeitalter reden wir denn hier? Ja, was ist denn das nächste Kommen Jesu? Worauf die Gemeinde wartet? Worauf wartet sie denn, dass er kommt? Und das ist am Ende des Zeitalters der Gnade. Am Ende dieses Zeitalters, da wird Jesus kommen. Danach kommt dann die Endzeit, die letzte Zeit, das letzte Zeitalter. Das Zeitalter der Rechtfertigung, der Rechtsprechung Gottes. Wir können das auch sehen im Jesaja, Propheten Jesaja. Da steht das, Kapitel 61. Ich lese mal die ersten beiden Verse. Da heißt es, der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Am Anfang seiner Lehrzeit bekam Jesus im Tempel, wie er damals sich aufhielt, diese Schriftrolle von Jesaja, Kapitel 61, und hat die vorgelesen. Und mitten in dem zweiten Vers hört Jesus auf und sagt, dieses Wort ist jetzt erfüllt. Jetzt. So, welches Wort war das? Lesen wir es nochmal. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Mittendrin im Satz hört Jesus auf, schlägt das Buch zu und sagt, diese Zeit ist jetzt erfüllt. Zu Weihnachten, als Jesus geboren wurde, begann das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr des Herrn. Im Propheten Jesaja steht noch ein zweiteres. Wenn wir das weiterlesen, da heißt es, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Aber das hat Jesus nicht vorgelesen. Warum nicht? Weil das ist ja noch nicht erfüllt zu Weihnachten. Das ist das Zeitalter, was danach kommt. Das Zeitalter der Rechtsprechung Gottes. Das kommt erst nach dem Gnadenjahr. Das war damals noch nicht erfüllt. Dazu konnte Jesus nicht sagen, das ist erfüllt. Das Gnadenjahr ist angebrochen. Ja, das ist angefangen. Aber nicht das Zeitalter der Rache, der Rechtfertigung, der Rechtsprechung Gottes. Das war noch nicht so weit. Da warten wir noch drauf. Das muss noch kommen. So weit sind wir noch gar nicht. Wir sind noch im Gnadenjahr des Herrn. Und in diesem Gnadenjahr schenkt Gott Gnade jedem, der ihn sucht, jedem, der ihn anruft, jedem, der zu ihm kommen will. Schenkt Gott Gnade. Und solange wie Gott dieses Zeitalter behält, solange wird es immer wieder neu Gnade geben. Und jeder, der Jesus aufnimmt und annimmt, wird diese Gnade erfahren können. Ich möchte noch aus dem 1. Thessalonicher Brief von dem Apostel Paulus vorlesen, was der uns schreibt zu dem Tag. Das war im Kapitel 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 10. Wir müssen da ein bisschen mal durchlesen. Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, ist es gar nicht nötig, euch zu schreiben. Ist gar nicht wichtig, dass wir die Zeiten und Stunden wissen. Ist gar nicht nötig. Brauchen wir gar nicht ausrechnen oder sonst was. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Nicht ganz plötzlich, unerwartet ist er da. Wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen können. Ihr aber, Brüder, und das ist jetzt wichtig, achten wir da mal drauf, was er hier schreibt, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wir sind doch herausgerissen aus der Finsternis heraus in das Reich des Sohnes, in das Licht. Wir sind doch gar nicht mehr in der Finsternis. Kolosserbrief, nicht? Hat Paulus doch genau erklärt. Wir sind nicht mehr in der Finsternis. Wir sind herausgerissen aus der Finsternis, versetzt in das Reich seines Sohnes. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind im Licht. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Also macht euch keine Sorgen, ihr braucht euch da keine Angst machen. Ihr seid alle Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn. Wichtiges Wort. Gott hat uns nicht Gesetz zum Tag des Zorns. Wir sind nicht bestimmt, die Zeit der Rechtsprechung Gottes mitzuerleben. Dafür sind wir nicht bestimmt. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Das gibt uns doch eine ganz andere Position. Das macht uns doch erstmal klar. Wir sind erlöst, bevor der Tag des Zorns kommt. Das heißt, die Entrückung findet statt, bevor das Zeitalter der Rechtsprechung stattfindet. Wir werden herausgegriffen. Und eins ist doch wohl klar, wenn der Geist Gottes dafür sorgt, dass die Entrückung stattfinden kann und dass wir heraus entrückt werden zu Christus hin, in den Wolken, wo Christus wiederkommt. Die Frage war ja, welches ist das Zeichen deines Kommens, wo Christus wiederkommt? Wenn wir dann versetzt werden aus dem Irdischen in die Wolken hinein, durch den Geist Gottes. Glaub mal, der Geist Gottes vergisst keinen. Der lässt keinen hier unten. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Wir müssen auch nicht genau wissen, wann das stattfindet. Der Geist Gottes weiß es. Und das kann uns vollkommen ausreichen. Mehr brauchen wir dazu nicht wissen. Wir wissen, dass uns der Geist Gottes jeden, der wiedergeboren ist aus dem Geist Gottes, wird dabei sein. Ohne Frage. Egal, welchem Zustand wir gerade sind, egal, wo wir uns befinden, wie es uns gerade geht, was mit uns los ist, selbst die, die schon gestorben sind, werden mit dabei sein. Da brauchen wir uns überhaupt keine Angst zu machen. Wir aber, die wir des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf das, ob wir wachen oder schlafen, selbst wenn wir schlafen, wir zugleich mit ihm leben werden. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er ja auch tut. Halten wir daran fest, wenn Jesus wiederkommt, werden wir dabei sein. Und wir werden den Tag des Zorns nicht erleben. Jedenfalls nicht hier auf der Erde. Ich möchte noch ein anderes Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief euch vorlesen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 1 bis 14. Ich lese es ein bisschen schneller, dann sind wir schneller durch. Mal gucken. Was aber die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft, da geht es wieder um dieses Zeichen, nicht? Betrifft und unsere Vereinigung mit ihm, bitten wir euch, Brüder, dass ihr euch nicht so bald erschüttern noch erschrecken lasst in eurem Sinn. Also macht euch keine Angst, ne? Sagt der Paulus, genau wie ich das gerade erklärt habe, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Briefe als ob von uns gesandt, als sei der Tag Christi schon da. Lasst euch von niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht. Es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist, der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und vorgibt, er sei Gott. Jetzt gucken wir uns doch mal an, womit denn der nächste Vers, der Vers 15 in Matthäus 24, beginnt. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte. Davon ist gesagt durch den Propheten Daniel. Also wenn dieser Verwüster offenbar wird an der heiligen Stätte, nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was noch aufhält. Da hält ihn einer auf. Ihr wisst, was noch aufhält, bis er offenbar werde zu seiner Zeit. Da ist einer, der diesen Verwüster aufhält. Wer kann denn so einen Verwüster, den Antichristen, wer kann den denn aufhalten? Wer ist denn in der Lage, den mal aufzuhalten? Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit oder der Ungerechtigkeit. Nur dass der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden muss. Der muss erst mal weg, der ihn da aufhält. Also ich gebe dir eins zu bedenken, dieses Gräuel der Verwüstung, dieser Antichrist, der mit einer kolossalen satanischen Macht auftreten wird, lässt sich nicht eben mal durch so ein paar Israeliten oder so aufhalten. Garantiert nicht. Dazu brauchst du schon den Geist Gottes, der ihn aufhält, der diese Macht hat und der wirklich dafür sorgen kann, er kann noch nicht offenbar werden, solange ich hier bin nicht. Solange der Geist Gottes da ist, wird der Antichrist nicht offenbar werden. So, der, der ihn jetzt aufhält, der muss hinweggetan werden. Das heißt, wenn der Geist Gottes die Erde verlässt, dann kann der Antichrist offenbar werden. In der Reihenfolge, anders nicht. Wenn der Geist Gottes aber diese Erde verlässt, sind wir auch dabei. Dann sind wir auch bei Jesus. Und dann kann der Antichrist offenbar werden, der Gräuel der Verwüstung. Merken wir diesen Schnitt im Kapitel 24, wie deutlich das eigentlich ist und wie klar das eigentlich ausgedrückt ist in der Bibel. So. Und dann wird der Böse offenbar werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und ihm ein Ende machen wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Ihm, dessen Ankunft geschieht nach der Wirkung des Satans, also die Ankunft des Antichristes hier, nach der Wirkung des Satans mit allerlei Kräften und Zeichen und Wunder der Lüge und mit allerlei Verführungen zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Also alle, die die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, sind davon nicht betroffen. Ja, ich denke, dass uns die Beantwortung dieser beiden ersten Fragen klar ist. Über die dritte Frage wollen wir dann nächstes Mal sprechen, das wird heute alles zu viel. Aber ich denke, wäre gut, wenn wir das bis zum nächsten Mal gelesen haben. Aber wir brauchen uns keine Gedanken machen, wann von dem Tag und von der Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Amen.